Blühend sollen die Landschaften sein und möglichst frei von Gülle und Glyphosat. Gesund die Ernährung und erschwinglich die Lebensmittel. War da noch was? Ja. Die Landwirte, die für das gerade Gesagte gerade stehen sollen, wollen von ihrer Hände Arbeit leben können. Viele Bauern nervt diese Reihenfolge, sie fühlen sich an den Rand gedrängt. Ob zu Recht oder zu Unrecht, das werden wir jetzt diskutieren. Wütende Bauern, Prügelknaben der Nation, der Titel der heutigen Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns, liebe Zuschauer. Meine Gäste hier im Studio, Gitta Connemann ist bei uns, stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und sie sind zuständig unter anderem für die Bereiche Ernährung, Landwirtschaft und gesundheitlichen Verbraucherschutz. Und sie stammen von einem Bauernhof. Dirk Andresen ist bei uns, Landwirt aus Schleswig-Holstein und Sprecher der Bewegung Landschaftsverbindung. Sie waren der Organisator der Demonstration in Berlin am vergangenen Dienstag. Ulrike Herrmann, Wirtschaftsredakteurin der taz. Und Friedrich Ostendorf, Bündnis 90 Die Grünen, auch Mitglied des Bundestages, Sprecher für Agrarpolitik. Sie sind Biolandwirt, Herr Andresen. Was bringt Sie, was bringt die Bewegung Landschaftsverbindung so auf die Palme?
Dass wir uns ungerecht behandelt fühlen von Politik. Und wir wollen sehen, dass wir wieder in die Mitte der Gesellschaft kommen. Das heißt, dass wir wahrgenommen werden. Und darum geht es letztendlich auch mit unserem Protest, dass wir für unsere Arbeit einen gerechten Lohn bekommen. Und da ist einfach dieser Transport oder diese Möglichkeit der Demonstration sicherlich ein Weg. Und wir wollen den Trecker in die Stadt bringen, um auch uns bemerkbar zu machen.
Ostendorf, haben wir gerade in den Städten eine viel zu romantische Vorstellung von der Landwirtschaft?
Das mag sein bei vielen, aber ich glaube durchweg nicht, weil Landwirtschaft ein ganz, ganz hohes Ansehen in der Bevölkerung hat. Wir erleben ja immer wieder bei Befragungen, dass der Beruf des Bauern, der Bäuerin nach Ärzten der am höchsten angesehenste ist. Und von daher, ich glaube, dass Städter und Städterinnen viele Fragen haben an das, was Landwirtschaft heute ist. Und es ist unsere Aufgabe aus der Landwirtschaft heraus, zusammen mit der Politik, der Gesellschaft zu vermitteln, wie heute Landwirtschaft stattfindet und was die Probleme und was die großen Vorzüge sind.
Frau Connemann, beim Geld hört bekanntlich die Freundschaft auf. Viel kriegen, nichts zahlen, das wird irgendwann mal bei den Lebensmitteln nicht mehr funktionieren.
Ja, und das ist ja das, was die Landwirte auch verzweifelt werden lässt. Dass Höchstleistungen verlangt werden, aber zu Tiefstpreisen. Übrigens auch, dass in Tierwohl investiert werden soll, aber wenn ein Stallneubau erfolgen soll, die Nachbarn Sturm laufen, dass es sich um Fachleute handelt, aber 80 Millionen Menschen sich gerieren, als ob sie es besser wissen würden. Und das alles zusammen macht hilflos. Und deswegen habe ich die Proteste auch als Hilferuf verstanden.
Frau Herrmann, entsteht da eine neue Protestbewegung in Anlehnung an eine andere bekannte neue Protestbewegung? Redet man jetzt schon von Farmer for Future?
Ja, das kann durchaus sein. Also ich glaube jedenfalls nicht, dass dieser Protest der Bauern jetzt so schnell verebben wird. Also würde mich nicht wundern, wenn in einem Jahr dann wieder Traktoren in Berlin wären. Ich glaube aber, dass man dazu, um das Gesamtbild zu sehen, einfach wissen muss, dass es schon jetzt so ist, dass die Bauern zu einem Drittel bis zur Hälfte ihres Einkommens über Subventionen bekommen, die die Steuerzahler aufbringen. Das heißt, es ist nicht so, dass die Bauern wirtschaften und dann die Städter nur dumm gucken, sondern die Bevölkerung bezahlt die Bauern zu einem großen Teil. Und die Tragik ist, und das ist sicher etwas, was wir dann hier auch diskutieren müssen, das, was Frau Connemann sagt, stimmt ja, die Lebensmittel sind sehr billig. Das liegt aber jetzt nicht unbedingt daran, dass der Verbraucher böse ist, sondern das liegt daran, dass es einen harten Wettbewerb in der Lebensmittelbranche gibt. Gleichzeitig ist es aber so, dass diese Discounter einen enormen Druck auf die Bauern ausüben können und dann eben die Bauern auch sehr billig liefern müssen. Also ich glaube, man kann dieses ganze Problem Landwirtschaft, Subventionen gar nicht besprechen, ohne auch über die Lebensmittelbranche zu reden.
Und über die Verbraucher machen wir im Laufe der Sendung, Herr Andresen. Das war ein aufsehenerregender Protesttag in Berlin am Dienstag. Insgesamt sind 8.600 Traktoren gezählt worden, 40.000 Bauern auf der Straße des 17. Juni. Müsste sie ja eigentlich zufriedenstellen.
Naja, wir werden jetzt wahrgenommen und deswegen ist das auch das mediale Interesse ja da. Und darum geht es uns ja auch, dass wir über diese Sache reden müssen und dass auch die Gesellschaft uns wahrnimmt als ein produzierendes Gewerbe, was sie versorgt. Und da geht es ja einfach darum, unsere Lebensmittel kommen vom Bauern. Und das ist einfach entscheidend, dass wir uns da auch mal bemerkbar machen, weil die Verhältnisse, die jetzt da sind, die sind eben nicht auskömmlich.
Also unumstritten war das Ganze trotzdem nicht. Es gab ja harte Wortgefechte zum Beispiel in den sozialen Netzwerken.
Auch auf der Bühne. Ich war ja einer der Redner. Wir Grünen bestreiten, dass es hier... wir sind der Meinung, dass wir nicht ignorieren können, was an Anforderungen da ist. Die Landwirtschaft ist gut beraten, wenn sie sich den Herausforderungen stellt. Das ist unsere feste Haltung. Wir haben zum Beispiel im Grundwasserschutz zwei Verfahren beim Europäischen Gerichtshof Deutschland verloren. Und wir sind jetzt, nachdem jahrelanges Nichtstun geherrscht hat, in der von der CDU gestützten Agrarpolitik, wir sind jetzt an einem Punkt, wo sehr viel auf einmal kommt. Dass Bauern und Bäuerinnen als diejenigen, die das umzusetzen haben, sich überfordert fühlen, kann man gut nachvollziehen. Wir können auch darüber reden, denke ich, sollten wir darüber reden als Politik mit den Bauern und Bäuerinnen, wie wir helfen können. Aber die Handlungsnotwendigkeiten kommen nicht vom Tisch, die müssen erfüllt werden.
Frau Konnemann, das ging gegen die Agrarpolitik Ihrer Partei. Die Union hat, glaube ich, in den meisten Jahren der Existenz der Bundesrepublik den Landwirtschaftsminister gestellt, wenn ich das richtig im Kopf habe, entweder CDU oder CSU. Sie haben es in der Hand gehabt, die Agrarpolitik über Jahrzehnte zu entwickeln.
Wir hätten es in der Hand gehabt, wenn wir alleine regiert hätten. Aber zur Wahrheit gehört, auf der einen Seite waren wir in der Bundesregierung nie ohne Koalitionspartner, der durchaus auch andere Vorstellungen hat. Das sehen wir aktuell wie beim Thema Aktionsprogramm Insektenschutz. Und auf der anderen Seite gehört auch zur Wahrheit dazu, dass wir natürlich immer eine Bundesratsbeteiligung haben und beispielsweise Dinge wie eine Bundeskompensationsverordnung an Ländern gescheitert sind, wo Grüne mitbeteiligt waren, FDP, SPD, wie auch immer. Das heißt, es ist schon komplexer, als zu sagen, es liegt an einer Partei oder nicht an einer Partei. Und die Situation gerade innerhalb auch der Protestaktion hat deutlich gemacht, schiebt es nicht auf die anderen, sondern nehmt uns ernst, nehmt uns in Gänze ernst. Und zwar als der Hilferuf, den wir starten. Und zwar als Hilferuf, damit wir Rahmenbedingungen bekommen, besser wirtschaften zu können. Es war keine Protestaktion und darüber habe ich mich sehr geärgert, wie es zum Teil umgedeutet worden ist, gegen Umweltschutz oder gegen Insektenschutz. Das war es definitiv nicht. Es war auch keine Protestaktion zu sagen, wir wollen uns nicht gegen die Regeln halten, sondern es war ein Hilferuf. Und noch einmal, dafür bin ich dankbar.
Wie würde denn der nächste Protesttag aussehen? Wieder so? Das war ja eine furchteinflößende Armada, die da in Berlin unterwegs war. Riesige Traktoren, die waren hier auch vor dem Haus, haben hier auf der Straße geparkt. War das bewusst, war das beabsichtigt?
Naja, ich sag mal, der Trecker ist nun mal das Arbeitsgerät des Bauerns. Und ohne Zweifel ist das in der Stadt ungewohnt. Und daher haben wir auch die Aufmerksamkeit bekommen. Nur man muss natürlich ganz klar sagen, auch noch mal zu Ihren Ausführungen, dass wir letztendlich einfordern, dass wir Grundlagen der Wissenschaft dabei haben, um letztendlich auch zum Beispiel Gewässerschutz einfach zu qualifizieren. Es geht einfach darum, dass wenn wir als ausschließliche Einträger von Nitraten benannt werden, dann muss man einfach auch mal benennen, dass zum Beispiel Kläranlagen und Abwasserrohre im Grunde genommen auch dazu beitragen. Und da fehlen uns die wissenschaftlichen Grundlagen.
Bei der ganzen Diskussion jetzt in den letzten Tagen um diesen Protesttag von der Bewegung Landschaftsverbindungen über die Biolandwirte, über Bauernverband, über die verschiedenen agrarpolitischen Positionen, auch im Bundestag. Alle sagen das Gleiche. Jetzt wollen wir aufeinander zugehen. Das ist doch schon mal ein ganz gutes Zeichen.
Ja, finde ich auch. Aber ich glaube, man muss jetzt noch mal klar haben, was das Thema ist. Das hat ja Herr Andresen jetzt auch gerade noch mal beschrieben. Er sagt dann, ja, andere leiten doch auch Nitrate ein. Das kann sein. Aber es gibt eben sehr viele Studien, die eindeutig zeigen, dass die Bauern im Augenblick mehr Gülle und mehr Gärreste aus den Bioanlagen auf die Felder und auf die Weiden tun, als die Pflanzen absorbieren können. Ganz konkret, neueste Studie fürs Umweltbundesamt, es sind 77 Kilo pro Hektar. So, und das geht natürlich nicht, dass da einfach jede Menge Gülle auf den Feldern landet, die die Pflanzen gar nicht brauchen, Weil diese Gülle landet dann wo? Im Grundwasser. Und warum ist die Gülle auf den Feldern, obwohl die Pflanzen das nicht brauchen? Weil es so viele Schweine, weil es so viele Rinder gibt. Und man wird nicht dran vorbeikommen, ganz im Ernst, dass man am Ende eine Lösung hat, dass eben nur 2 Rinder pro Hektar erlaubt sind, weil sonst entsteht zu viel Gülle. Jetzt, so, und das muss das Ziel sein aus meiner Sicht, weil es kann keine Lösung sein, das Grundwasser zu ruinieren. Weil wir ja zusätzlich zu allen Problemen haben wir ja auch noch den Klimawandel, der dazu führen wird, dass wahrscheinlich weniger Wasser zur Verfügung steht. Das darf nicht verseucht werden. So, wenn jetzt die Bauern sagen, das ist das Gesprächsangebot, ja gut, aber wenn wir weniger Rinder pro Hektar haben dürfen, wovon sollen wir dann leben? Dann ist das die Frage, die man besprechen muss. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt viel bringt, sich ständig sozusagen mit Studien gegenseitig zu erschlagen. Und gleichzeitig ist irgendwie klar, das Grundwasser wird verseucht.
Lassen Sie mich zu den, ich will jetzt keine Studien zitieren, sondern nur die Fakten, die uns über die Gülleverordnung bekannt sind. Ich glaube, der Grenzwert ist 50 Milligramm Liter Nitrat pro 50 Milligramm Nitrat pro Liter Wasser. In den Bundesländern mit einer ausgeprägten Viehwirtschaft, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, auch Schleswig-Holstein, sind ungefähr 50% der Landesfläche betroffen von diesem nitrathaltigen Grundwasser. Das ist eigentlich sehr viel. Und es gibt ja eigentlich eine EU-Verordnung, die dem auch Grenzen setzt.
Aber es ist der Punkt, den Herr Andresen gesagt hat. Ja, wir müssen etwas gegen Nitrat im Grundwasser tun. Aber dann müssen wir uns an der Stelle auch ehrlich machen. Und zu den Nitrateinträgen gehört neben der Landwirtschaft, die etwas tun muss, ohne Frage, gehört aber eben auch der Nitrateintrag aus dem Straßenverkehr. Es gehört der Nitrateintrag beispielsweise aus Kanalisation und Hausleitung. Und das sagt auch das Umweltbundesamt. Jede fünfte Kläranlage ist sanierungsbedürftig. 3 von 4 Hausleitungen sind defekt. Das heißt, da sickert etwas rein. Und ehrlicherweise zwischen menschlichen Fäkalien und tierischen Fäkalien gibt es da keinen Unterschied. Das wird nun nicht gemessen an dieser Stelle und es wird nicht geregelt. Denn die Nitratrichtlinie, die hier Grundlage ist, adressiert ausschließlich die Landwirtschaft. Und das heißt, wenn wir, und die Landwirtschaft macht seit 27 Jahren, hat entsprechende Düngebestimmungen. Wir haben diese Düngebestimmungen 2017 noch einmal massiv verschärft. Wir sehen, dass die Tierbesatzzahlen zurückgehen. Wir sehen, dass der Mineraldüngereinsatz zurückgeht. Es kann etwas passieren. Nochmal. Auch Landwirtschaft muss ihre Anstrengungen noch weiter verstärken. Aber wenn es um Nitrat geht, dann dürfen wir uns nicht auf den anderen Augen blind machen, sondern bitte diese auch ins Auge nehmen.
Da habe ich eine Idee, Herr Ostendorf. Dann könnten ja alle gleichzeitig anfangen. Die Landwirte leiten weniger Nitrat ein und die Kommunen sanieren ihre Kläranlagen.
Ich halte überhaupt nichts von der Strategie zu sagen, die anderen sind auch schuld, sondern jeder muss seine Verantwortung wahrnehmen. Das ist absolut meine Position. Jeder hat seine Verantwortung wahrzunehmen. Mit dem Finger auf die anderen zu zeigen, führt nicht zum Ziel.
Aber das machen Sie doch.
Wir haben seit über zehn Jahren sind wir von der EU deutlichst gemahnt, Kollegin Konnemann, das wissen Sie. Deutlichst gemahnt. Wir haben 2 Prozesse, hat die EU gegen uns geführt und gewonnen.
2017.
Wir sind gezwungen, das, was Landwirtschaft an Beitrag zum Grundwasserschutz leisten kann, zu machen. Die Kläranlage leitet ihr Abwasser nicht ins Grundwasser ein. Ich will nicht die Kläranlage gesund beten. Natürlich kommen dort Nährstofffrachten, die dort auch nicht hingehören. Aber es ist ein anderes Thema. Es geht ins Oberflächengewässer, nicht, dass wir in Vermischungen kommen. Der Bauer wirtschaftet, hat seinen Acker normalerweise auch nicht unter dem Kanal der Mietwohnung in der Stadt. Wir reden hier, Kollegin Konnemann, über die Einträge, die auf die Fläche passieren. Und die Einträge auf die Fläche kommen aus Gülle, sind ausdrücklich bei der Biogasanlage, bei der zu viel Gülle aus zu viel Tieren, sind natürlich auch Mineraldünger. 50% der Landesfläche ist gesagt worden. Da müssen wir ran. Das ist der entscheidende Batzen. Dem muss sich die Landwirtschaft stellen. Hier kann man nicht wegtauchen. Hier haben wir Verantwortung wahrzunehmen. Und EU zwingt uns dazu. Es gibt an diesem Ziel überhaupt nichts zu diskutieren. Was wir diskutieren können, ist, wie können wir Bauern und Bäuerinnen helfen, denn sie sind diejenigen, die es jetzt umzusetzen haben. Wir können uns als Politik, können wir ja alles beschließen hier am Tisch in Berlin, aber die Bauern und Bäuerinnen müssen es machen und ihnen müssen wir helfen, dass sie es umsetzen können. Aber sie müssen es umsetzen.
Fakt ist doch, dass in den letzten 20 Jahren die Hälfte der Betriebe, mehr als die Hälfte der Betriebe verschwunden ist. Und dieser Strukturwandel, der jetzt eingeleitet wird, wird ja im Grunde wieder die Landwirtschaft betreffen. Und wir kommen in die Situation, dass die Landwirtschaft letztendlich importiert werden muss, um die Lebensmittel anzubieten, die wir hier brauchen in Deutschland. Und das ist doch genau das Thema. Wir reden doch darüber,
aber dass das Landwirtschaft gibt doch keinen Freifahrtschein weiterhin zu
finden. Es ist kein Freifahrtschein.
Gut, dann versuchen Sie uns doch mal. Es geht nicht um Freifahrtscheine, sondern seit 2017 müssen die Landwirte noch einmal massiv reduzieren. Das ist eine Düngeverordnung, die wir unter der Beteiligung mit den Grünen gemacht haben. Und die EU hat rekrutiert eben nicht auf 2017, sondern auf 2016.
Frau Herrmann,
es ist jetzt ausreichend. Also ich würde noch mal gerne zwei Sachen sagen. Das eine ist ein Fakt, dass 77 Kilo zu viel pro Hektar an Gülle auf den Feldern landen. Das ist das eine. Und das andere, was ich jetzt Sie ganz konkret fragen möchte, Sie haben ja Ihren Wahlkreis in Unterems. Das ist jetzt dummerweise, wenn ich das richtig im Internet gelesen habe, Sie kommen aus Ostfriesland. Jetzt ist ja das Problem, dass genau da die Güllebelastung pro Hektar besonders schlimm ist und die Nitratbelastung im Grundwasser besonders stark, so dass jetzt sogar schon die deutsche Umwelthilfe klagt. Jetzt frage ich Sie ganz konkret, würden Sie sagen, dass im Ems-Gebiet, wo die Nitratbelastung extrem hoch ist, alle sagen wegen der vielen Schweine, würden Sie sagen, das ist ein Problem der Kanalisation in den Städten, dass da jetzt so viel Nitrat im Grundwasser ist?
Nein,
in Ihrem Wahlkreis?
Das habe ich nicht gesagt. Ich habe auch nicht nur auf den einen geguckt, sondern gesagt, wenn es uns ums Nitrat geht, geht es Ihnen ums Nitrat?
Ja,
dann müssen Sie alle anderen Ursachen bitte schön auch ansprechen. Aber das tun Sie nicht.
Das ist Ablenkung, was Sie hier machen.
Und wenn es Ihnen im Grundwasser,
und wenn es
ums Gebiet, wo Sie Ihren Wahlkreis haben.
Dazu gehört zum Beispiel Ostfriesland. Das ist mein Wahlkreis. Wir haben Grünlandgebiete. Für diese Grünlandgebiete gibt es wissenschaftliche Studien. Die kennt auch der Kollege Ostendorf. Und diese Studien sagen, egal ob ich 0 oder 240 Kilogramm aufbringe, es wird immer absorbiert werden seitens des Grünlandes. Diese Studien sind gemeldet worden an die EU-Kommission und die EU-Kommission sagt, das interessiert uns wissenschaftlich nicht. Hier geht es um den Ansatz zu sagen, wir müssen da arbeiten, wo Wissenschaft uns sagt, wie wir arbeiten müssen, um am Ende zu auch messbaren Ergebnissen zu kommen. Das haben wir 2017 gemacht mit der Düngeverordnung. Die wirkt, das sagen uns die Zahlen dieser Düngeverordnung, haben damals auch die Grünen zugestimmt. Und die Europäische Kommission nimmt jetzt Daten und Fakten zugrunde aus 2006. Und was die Landwirte wollen, ist an dieser Stelle die Fairness und eine wissenschaftliche Betrachtungsweise. Und zwar an dieser Stelle keine Polemik.
Gut, es gibt eine gültige EU-Verordnung, die Deutschland jetzt auch wieder einhalten will und wahrscheinlich auch einhalten muss wegen drohender Strafen. Ich will ganz kurz mal diesen Kollegendialog unterbrechen. Ja. Westlich des Wahlkreises von Frau Konnemann liegt ein Land namens Niederlande. Ebenso Polen und Dänemark sind ja Mitglieder der Europäischen Union. Das sind drei Länder, die eine sehr viel ausgeprägtere Agrarstruktur haben als Deutschland. Und trotzdem gibt es in diesen drei Ländern, also die Landwirtschaft trägt da auch sehr viel mehr zum Bruttoinlandsprodukt bei. Und trotzdem gibt es in diesen drei Ländern eine sehr viel schärfere Düngeverordnung. Wie kann das sein, dass ein Land oder dass Länder, die so stark von der Landwirtschaft, auch vom Erfolg landwirtschaftlicher Produktion abhängig sind, eigentlich eine schärfere Düngeverordnung als Deutschland haben?
Die wollen sie durchsetzen, aber sie haben im Grunde genommen auch das Problem, dass letztendlich heute die Bauern in Holland ganz viel, viel radikaler auf die Straße gehen. Die haben in Den Haag letztendlich auch, ich sag mal, Städte regelrecht dicht gemacht. Und da muss man sagen, wir sind nicht radikal hier in Deutschland. Wir versuchen, in einen Dialog mit der Gesellschaft zu kommen. Und darum geht es ja auch. Der Dialog mit der Gesellschaft soll uns dazu verhelfen, auch in Zukunft Lebensmittel hier in Deutschland anbieten zu können. Wenn wir Landwirtschaft exportieren in andere Länder, dann können wir nicht mehr Einfluss nehmen über das, was produziert wird. Und darum geht es halt.
Was passiert jetzt eigentlich mit dieser EU-Verordnung? Wenn ich die Bundeskanzlerin gestern in der Generaldebatte richtig verstanden habe, dann hat sie gesagt, also wir können jetzt nicht, wir haben jetzt jahrelang diese EU-Verordnung ignoriert, wir sind über diese Werte hinausgegangen, über diese Eintragswerte. Wir können jetzt nicht sagen, wir legen da noch mal drei Jahre drauf. Was passiert jetzt? Gibt es eine Entscheidung, ob diese EU-Verordnung...
Die Bundeskanzlerin hat zum 2. Dezember einmalig die landwirtschaftlichen Vertreterinnen und Vertreter aus vielen, ich glaube über 30 Organisationen an den Tisch gebeten, hat aber die Tagesordnung festgelegt, wie sie faktisch besteht. Darüber zu reden, wie setzen wir jetzt die Vorgaben, die die EU macht, um. So ist es in Europa, auch wenn Kollegin Konnemann die Grundlagen Europas jetzt in Frage stellt. Europa gibt hier vor und sagt seit vielen Jahren, Deutschland macht nicht ausreichend im Grundwasserschutz ernst. Das reicht nicht aus, die Maßnahmen, die 2017 gemeldet worden ist. Wir können uns die Welt schön malen. Wir können auch über Weide reden. Wir reden hier über Einträge im Wesentlichen auf Ackerland. Das ist völlig klar. Ich habe da was gegen und bin dort auch ein bisschen ernster an dem Punkt. Ich habe was dagegen, wenn wir ständig versuchen, irgendwie abzulenken. Lasst uns bitte, wenn wir Verständnis in der Gesellschaft, und das brauchen wir Bauern und Bäuerinnen, darüber reden, was Wahrheit und Klarheit ist. Ich bin jemand, der immer über Wahrheit und Klarheit versucht zu reden und keine Märchen erzählen will, die populistisch gut ankommen. Das hilft uns nicht weiter. Wir brauchen die Gesellschaft, wir brauchen das Verständnis. Es wird große Unterstützung der Gesellschaft brauchen, um diese Herausforderung für die Landwirtschaft einzulösen, um die zu schaffen. Aber wir reden darüber, Nitrat auf Acker, das ist unsere große Baustelle und die müssen wir erfüllen. Ob das Grünland irgendwo das aufnimmt, ist okay.
Was Herr Ostendorf jetzt sagt, ist mit dieser Produktionsmethode sind da noch Preise zu erzielen, die der Verbraucher auch akzeptiert?
Oder liegt das Problem? Wir haben zum einen, wir haben das in Dänemark, hat das gemacht, hat im Grunde genommen die Nährstoffe oder beziehungsweise 20% weniger Dünger eingesetzt. Und heute haben wir das Problem, dass die kein Brotgetreide mehr
produziert haben. Dürfen jetzt wieder mehr?
Und aktuell düngen sie wieder.
Weil sie es gewirkt hat.
Sie importieren Brotgetreide und das ist genau das Thema.
Dänemark hat gewirkt. Die Frage ist ja, ist die Ernährung in Deutschland gefährdet, wenn wir jetzt das umschauen?
Also gerade das dänische Beispiel zeigt, dass der Weg, der gegangen ist, am Ende dazu geführt hat, dass ein Brotgetreide nicht mehr ausreichend da ist und es wird importiert aus anderen Ländern. Und Sie haben das niederländische Beispiel angesprochen. Bei den Niederlanden gab es auch Abschnitte, aber von einem sehr viel höheren Ausgangsbetrag. Ich bin selbst halbe Niederländerin. Ich weiß, wie in den Niederlanden auch gewirtschaftet wird. Das heißt, hier werden zum Teil auch Äpfel mit Birnen verglichen. Und es muss Landwirtschaft möglich bleiben. Und wenn vorgegeben wird, auch seitens der EU vorgegeben wird, dass dauerhaft eine Pflanze, die einen bestimmten Bedarf hat an Düngung, unterdüngt wird, dann kann das pflanzenbaulich nicht funktionieren. Und das ist eben die Vorgabe, 80% unter Düngebedarf.
Das stimmt eben nicht, sondern ich kann das noch mal wiederholen. 77 Kilo zu viel, pro Hektar, das die Pflanzen nicht brauchen. Es wird nicht unterdüngt in Deutschland, sondern es wird überdüngt.
Das ist die Maßgabe, 80% unter Düngebedarf, die vorgegeben wird und am Ende dazu führt, dass eine Ernte in der Form nicht mehr möglich sein wird. Würde,
Kollegin Konnemann, dann sage ich jetzt mal ein praktisches Beispiel. Dann würde auf dem Betrieb meiner Frau kein Brotgetreide erzeugt werden. Denn die Logik kann ja nicht stimmen dann. Wir haben aber erlebt, dass Agrarpolitik es verstanden hat, bevor 2017 die Novelle der Düngeverordnung kam, jetzt wird es sehr fachlich, erstmal den Düngebedarf hochzusetzen. Und jetzt zieht man 20% ab. Also wir wollen auch mal vom Bauernschleue und Tricks reden.
Wir wollen das nicht allzu fachspezifisch machen. Ich würde auch noch über andere Dinge reden, als nur über den Nitrateintrag. Das ist ein Aspekt der Diskussion, der auch viele Menschen betrifft, weil Nitrat im Grundwasser betrifft nicht nur die Landwirte. Ein weiterer Aspekt, der mich noch interessiert, würde, Herr Andresen, es gibt ja Diskussionen über Massentierhaltung. Nicht zu wenige, hat auch viel mit Nitrateintrag zu tun. Logischerweise, jetzt ist da ein Tierwohl-Label geplant auf freiwilliger Basis. Ist das ein erster Schritt in die richtige Richtung?
Erstmal stelle ich Ihnen die andere Frage. Was ist Massentierhaltung? Wir gehen ja mit Begriffen um, die letztendlich einfach so in den Raum geschmissen werden. Was sind 100 Schweine, 1000 Schweine oder was auch immer? Sind 100 Kühe, 1000 Kühe? Ich sag mal, was ist Massentierhaltung? Dieser Begriff, der gefällt mir einfach nicht. So, das Zweite.
Haben wir gar keine in Deutschland? Oder?
Nein, ich sag mal, dann sagen Sie mir mal, was viel ist.
Ja gut,
ich sag mal, das ist ja das grundsätzliche Problem, dass wir im Grunde genommen ganz viele Agrarexperten haben, aber letztendlich ist noch keiner ein Schweinestall gewesen.
Massentierhaltung ist das, wo einfach zu viele Tiere im Stall sind, das würde ich jetzt sagen. Als
Laie. Das ist eine Tierwohldebatte. Tierwohl hat am Ende nichts mit Anzahl zu tun. Das wusste selbst, Herr Habeck schon.
Nein, es ging die Frage nach dem Tierwohl-Label. Ist das sinnvoll?
Haben in Dänemark auch da mal wieder das Beispiel. Es gibt das Tierwohl-Label in Dänemark und es gibt genug Betriebe, die jetzt gerade wieder aus dem Tierwohl rausgeschmissen werden. Die haben das Tierwohl dort und die Leute kaufen es nicht. Und darum geht es ja. Unsere Produkte müssen auch gekauft werden. Und wenn sie nicht gekauft werden, dann können wir sie auch letztendlich nicht produzieren. Oder beziehungsweise, was nützt uns eine Ökolandwirtschaft, die nicht gekauft wird? Wir müssen doch im Grunde genommen ganz klar und transparent das halten. Das, was gebraucht wird, 93% sind konventionell, das können wir produzieren. Ich sag mal, den Bauern ist es doch, ich sag mal in Anführungsstrichen, fast egal, wie er denn produziert. Das ist nicht egal, natürlich ist nicht egal. Aber trotzdem ist es so, sein Produkt muss doch verkauft werden können. Und wenn das nicht verkauft werden kann, das kann man doch nicht ideologisch vorgeben.
Was schlagen Sie da stattdessen vor?
Wir brauchen einen Konsens mit der Gesellschaft. Und darum geht es jetzt, hier Brücken zu bauen. Und diese Brücken, die sind in Übereinstimmung mit Naturschutz und mit vielen anderen Dingen auch zu machen. Aber wenn wir verbieten und besteuern, dann haben wir doch keinen Konsens erreicht. Das belastet nur eine Branche. Und die Branche, ich sag mal so, dass wir in einer Phase sind, wo wir sagen können, die alles strukturiert sich um. Aber in diesem Fall geht es darum, dass Landwirte, die jetzt hier gewesen sind, die kämpfen um ihre Existenz.
Also mit dem Brückenbauen, zumindest in dieser Diskussion hier im Studio, tun wir uns noch ein bisschen schwer. Es gibt da sehr unterschiedliche Interessen.
Nein, das Brückenbauen ist sehr, sehr wichtig, Herr Kehler.
Aber das habe ich ja nicht in der Abrede
gestellt. Natürlich, wir müssen auch hier sagen, wo wollen wir hin mit der Brücke? Wir müssen ja wissen, wo wir sie hinbauen. Wir wollen natürlich in Konsens mit der Gesellschaft kommen. Und die Gesellschaft sagt, wir lehnen diese Form der Tierhaltung, wie sie heute passiert. Sagen wir, das 100-Kilo-Schwein lebt auf 0,7 Quadratmetern. Das können wir heute niemandem mehr in dieser Gesellschaft erzählen. Und der sagt, hurra, das ist prima. Denn jeder, der normal sich bettet, hat einmal 2 Meter. Ich jedenfalls brauche das, wenn ich mich hinlege. Das sind 2 Quadratmeter. Und ein Schwein, ich wiege zum Glück noch keine 100 Kilo, aber ein Schwein mit 100 Kilo hat 0,7. Ich glaube, dafür wird das Verständnis in der Gesellschaft nicht vorhanden sein, wenn man die Brücke bauen will, Herr Andresen. Das muss ich Ihnen leider sagen. Und von daher müssen wir uns auf den Weg machen. Das ist auch unbestritten. Die Ministerin Klöckner, keine Grüne, macht da ja Anstrengungen. Nicht ausreichend, unserer Meinung nach, aber sie versucht ja zumindest über Tierwohl nachzudenken. Und natürlich ist jetzt die Frage, wenn ich mehr Platz gebe, wenn ich den Tieren mehr Auslauf gebe, dass sie Kontakt wieder nach draußen bekommen, dass auch ein Mitmensch sieht, dass es Tiere gibt, dann kostet das mehr Geld in der Produktion. Und darum ringen wir.
Gut,
wie kriegen wir das finanziert?
Der Verbraucher muss ja jetzt diese Brücke auch begehen. Und die könnte er ja auch begehen dadurch, indem er darauf verzichtet, 1 Kilo Schweinefleisch für 2 Euro zu kaufen. Wir haben das gerade schon angesprochen.
Das kann er jetzt nicht, weil er im Laden, kriegt der Kunde heute, das Schwein steht immer auf Stroh, das Schwein hat einen Ringelschwanz, 98% haben gar keinen mehr. Der Mensch malt es nur und denkt, da wäre ein
Ringelschwanz. Aber kann man ja vielleicht
Der Verbraucher wird ja heute irregeleitet. Es geht ja auch hier um Wahrheit und Klarheit, dass das, was ausgelobt wird, auch dem entspricht, wie es gehalten worden ist. Das wird ja heute nicht gemacht.
Aber möglicherweise kann
ja nicht, der Kunde kann ja nicht
Preis auswählen. Erkennen.
Der kann sich ja gar nicht entscheiden.
Aber möglicherweise kann er am Preis erkennen, wie das Schwein aufgezogen worden ist. Sie haben das vorhin auch schon angesprochen. Es gibt den Lebensmittelhandel, der ungeheuren Druck auf die Landwirtschaft ausübt. Aber es gibt eben auch den Verbraucher, der dann gern zugreift im Kühlfach. Also ehrlich gesagt, die Frage ist, wer muss da sich auf wen zubewegen und wie muss er sich
auch zubewegen? Gesagt, ich bin ja auch Verbraucherin und ich kann nur bestätigen, was Herr Ostendorf, glaube ich, sagen wollte. Man ist als Verbraucher überfordert, weil es ist eben nicht so klar, dass wenn man, man kann sich das zwar denken, dass ein 2-Euro-Steak vielleicht nicht irgendwie biologisch erzeugt worden ist, aber das Umgekehrte gilt eben nicht. Man kann nicht sicher sein, dass wenn man 5 Euro ausgibt, am Ende wirklich das richtige Biofleisch hat.
Nein, es gibt dann heute schon die Initiative Tierwohl. Sie können selbst bei einem Discounter erkennen, nach welchem Tierhaltung gegeben ist. Und das heißt, Sie können bei einem Discounter im Regal erkennen, welcher Tierwohlstandard gilt. Das heißt, Sie müssen nur auf das Etikett gucken. Und das heißt, dieser eine bewusste Blick und die eine bewusste Entscheidung. Aber Fakt ist, dass es eben viele Verbraucherinnen und Verbraucher gibt, die sich abwenden und die an dieser Stelle sagen, ich entscheide doch nach dem Preis. Und das ist das Dilemma, in dem viele Betriebe sich bewegen. Und versuchen auch ihren Ausweg Kollegin zu machen. Kollegin
Kohlemann,
wir haben
vor Jahren den Weg in der Hühnerhaltung beschritten, dass Käfighaltung verboten worden ist. Heute hat der Markt eine klare Antwort. Der Bereich Freilandhaltung, der Bereich Biohaltung steigt. Der Kunde weiß, was 0123 ist. Der Kunde ist sogar bereit, das, was wir überall im Lande sehen, wenn wir rumfahren, auf einmal stehen dort überall Mobilställe auf, die Hühner sind wieder auf der Weide. Der Kunde ist sogar bereit, auch diese sehr teuren Eier zu kaufen. Und da, wo ich ein Hühnermobil sehe, wenn ich ein halbes Jahr später durchfahre, hat er 3. Das ist die Realität.
Ja, aber mal sagen, aber die Thea Luft, die spricht genau das, was
bei
im Grunde
genommen. Nein,
bei der Schweinehaltung, muss ich mal ganz klar sagen. Wir das haben gar nicht die Möglichkeit, Schweine draußen zu halten, weil die Thea Luft uns da auch heute im Grunde genommen Probleme macht.
Richtig, und
da
muss man das muss sagen, Politik lösen.
Also das ist Thea Luft ist etwas für die Luftreinhaltung, die Luftverschmutzung.
Ja, das ist Sache der Politik.
Viele Bauern sagen ja, wir werden von Regelwerk erstickt. Aber wäre es nicht sogar gut, Regularien zu erlassen, dass der Wettbewerb gleich ist, dass man auch klar, was hier jetzt gefordert ist, bekommt im Laden, dass das für alle gleich ist und dass das nicht irgendwelche Geschäftemacher unterlaufen können.
Ich bin voll Ihrer Meinung. Wir leben nicht unter der Käseglocke Deutschlands. Wir leben aber in einem freien Markt, wo im Grunde genommen diese Produkte, die anders erzeugt werden, bei uns reinfließen. Wir brauchen jeden Tag 3000 Schweine in Hamburg. Jeden Tag werden die da gegessen. Die werden erzeugt. Und ob wir sie erzeugen in Deutschland oder jemand anders, das ist eben genau der Punkt. Und wir sind eben bei Selbstversorgungsraten bei den Ferkeln von 70% und fallende Tendenz. Warum? Weil wir im Grunde genommen einfach mit den Auflagen nicht weiterkommen, trotz guter Schweinepreise, Ferkelpreise aktuell. Vor einem Jahr sah es ganz anders aus.
Da sind wir jetzt als nächstes beim Thema Mercosur. Das ist ja in der Landwirtschaft inzwischen ein Wort, das viel Furcht einflößt. Es handelt sich um das Abkommen der Europäischen Union mit südamerikanischen Staaten. Das ist bisher deswegen relativ populär bekannt geworden, das Thema. Da ging es um das Abfackeln des Amazonas-Urwald, auch für das Gewinnen von landwirtschaftlicher Fläche. Dort wird, soweit wir das wissen, werden Agrarprodukte produziert unter ganz anderen Bedingungen, die dann durch das Handelsabkommen, das ja auch die europäische Industrie zum Beispiel einen Vorteil einräumt, aber durch das Handelsabkommen dann auf den deutschen Markt geworfen werden, zu Preisen, die deutsche Landwirte nicht erzeugen, zu denen sie nicht erzeugen können. Erschwert das gerade dieses Handelsabkommen, das ja im Moment noch in der Diskussion ist, auch die Frage, wie wir mit unserer heimischen Landwirtschaft weiterkommen?
Also was ich glaube, was auf jeden Fall klar sein muss, ist, dass wenn man hier in Deutschland Fleisch nur noch ökologisch sinnvoll herstellt, dass man gleichzeitig, und das ist, glaube ich, das, was Herr Andresen auch sagen will, Außenzölle braucht, die verhindert, dass anders erzeugtes Fleisch zu Billigpreisen nach Europa kommt.
Klingt aber nach Donald Trump, der ja auch den heimischen Agrar macht.
Nein, also ich meine, es ist sowieso so, dass es gibt immer noch Agrarzölle. So ist es ja nicht. Also es ist ja nicht so, dass Europa 60 Milliarden Euro an Landwirtschaftssubventionen verteilen würde, ohne dass es gleichzeitig Zölle gäbe. So, und diese Zölle muss man also nicht neu erfinden. Ja, es gibt doch Zölle. Es ist doch nicht so, dass wir ja hier alles frei...
In Europa?
Ja, an den Außengrenzen. Zum Beispiel für Milch. Habe ich extra heute nachgesehen. Würden Sie sagen, es gibt keine Milchzölle?
Zu welchem Land?
Was?
Zu welchem Land?
Aber wir reden ja hier über Freihandel. Ja. Diese Freihandelsmengen kommen frei hier rein.
Ja, natürlich.
Und die führen natürlich dazu, dass natürlich die Produktion für heimische Rindermäste wird natürlich außerordentlich erschwert. Sprich, die werden in Existenznöte kommen. Aber natürlich. Wir lehnen als Grüne eindeutig deshalb das Freihandelsabkommen ab, weil natürlich unsere hohen Standards unterlaufen werden. Natürlich, ist völlig klar. Und wir wundern uns sehr, dass Kollege Lindner bei der Bauerndemonstration auch gegen Freihandel gesprochen hat. Wir hätten es nicht für denkbar gehalten, dass die FDP sich gegen Freihandel, wenn ich hoffe, dass er das heute noch weiß, dass er das
gesagt hat. Aber da sieht es die exportorientierte Industrie in Europa ja ganz anders, denn die will ja auch von diesem Handel profitieren. Also wir wollen vor allen Dingen Industrieprodukte exportieren und müssen dann oder sollen aufgrund dieses Abkommens dann landwirtschaftliche Produkte aus landwirtschaftlich geprägten Ländern importieren in die Europäische Union. Das ist ja der Sinn von Freihandel. Den können wir eigentlich gar nicht außer Kraft setzen, außer wir schotten uns dann ab mit unseren Zöllen und unserem Wirtschaftsgebiet.
Ist, wir müssen uns abschotten? Oder?
Ich verstehe vollkommen, dass die Landwirte sich an dieser Stelle Sorgen machen. Ja. Denn wenn der Deal ist, zu sagen, ich exportiere und ich importiere dafür Waren, die nicht den europäischen Standards entsprechen, dann sind am Ende die Landwirte gekniffen. Und deswegen hat zutreffend ja auch Ursula von der Leyen gesagt, wir werden nicht alles zumachen können. Wir können Europa nicht abschotten. Aber wenn die Dinge hierher kommen, müssen sie natürlich unseren Standards entsprechen. Und dafür brauchen wir eine Kennzeichnung. Das wäre übrigens auch die Chance bei TTIP gewesen. Wenn TTIP, die Produkte aus Amerika kommen heute hier rein, aber sie sind nicht erkennbar und nicht gekennzeichnet. Und wir brauchen diese Kennzeichnung übrigens auch, was die europäischen Standards angeht. Du hattest vorhin das Thema der Käfighaltung im Bereich der Hühnerhaltung erwähnt. Ja, wir haben Gott sei Dank heute das Verbraucherverhalten beim Frischei dahingehend, dass der Verbraucher sich anschaut, was er verzehrt. Wir haben aber bei Eiern heute nur noch einen Selbstversorgungsgrad von 67%. Das heißt, jeden Tag gehen nach Deutschland 33% an Eiern, die verarbeitet etc. werden, wo kein Mensch sich dafür interessiert. Und auch das gehört zur Diskussion dazu, sich ein Stückchen ehrlicher zu machen. Und wenn übrigens zur Ehrlichkeit, weil Sie das Thema sagten, ich kann als Verbraucher nicht erkennen, was ich kaufe. Doch, ich kann das sehr gut. Ich kann heute übrigens auch erkennen, ob es ein Ökoprodukt ist, ja oder nein. Wenn aber am Ende die Menschen nicht bereit sind, für ein Ökoprodukt auch mehr zu bezahlen, dann wird sich der Markt anders orientieren. Ich hatte jetzt vor kurzem einen Winzer bei mir im Büro, der macht 17 Hektar Öko-Wein. Und er hat zu mir gesagt, ich mache auf gar keine meiner Flaschen mehr das Ökosiegel, weil ich dann in der Ecke bin, wo die Leute nicht hingehen und es nicht kaufen. Das heißt, auch ein Verbraucher kann heute schon Verantwortung übernehmen, und zwar an der Ladenkasse.
Also, und da wäre jetzt meine Gegenplädoyer. Das Problem ist für den Verbraucher, glauben Sie es mir, dass man diesen Ökosiegeln nicht traut. Und ich habe schon verschiedene Gespräche mit Tierärzten gehabt, die haben mir dann erzählt, man darf nur zum Beispiel nur Demeter-Milch kaufen, alle andere Milch wäre nicht wirklich bio und nicht wirklich kugelrecht. Und das kann ich doch als Verbraucher gar nicht beurteilen, ob das jetzt stimmt, nur Demeter oder nicht. Und der Punkt ist, je mehr Ökosiegel es gibt, und es gibt eben mehr als eins, desto verwirrter ist der Verbraucher. Das heißt, was man braucht ist, und dafür bin ich absolut, ist Ordnungspolitik, dass also die Bundesregierung vorgibt, welche Standards mindestens gelten, und das müssen Ökostandards sein für alle, sodass man das eben gar nicht
wieso mehr... Wieso müssen das Ökostandards sein?
Also, ich sag mal, der Landwirt, es geht doch darum, dass wir 98% des Fleisches konventionell erzeugen. Ja. Es geht darum, dass dieses Fleisch erkennbar ist, wie die Tiere gehalten worden sind.
Das ist jetzt,
die Ökodebatte ist eine andere Debatte.
Das ist jetzt verstanden.
Öko kann ich erkennen. Aber das andere ist entscheidend.
Wir können da, gut, wenn Sie beide nicken, dann können wir da ruhig mal einen Punkt machen. Ich würde gerne noch auf was anderes kommen. Wir haben ja im Untertitel Prügelknabe der Nation, Fragezeichen. Sie würden vielleicht das Fragezeichen weglassen.
Ausrufungszeichen.
Ja. Wenn Sie jetzt mal die aktuelle Diskussion über Klima, über Umweltschutz sehen, die ist ja in den letzten Monaten ziemlich weit hinten, ganz vorne auf die Agenda gerutscht. Welche können sich denn Landwirte zumindest teilweise mit diesen Forderungen nach mehr Klimaschutz, mehr Umweltschutz identifizieren?
Ich sag mal, wir sind unter Umständen genauso betroffen wie alle anderen vom Klimawandel. Das muss ich Ihnen auch mal ganz deutlich sagen. Also ich sag mal, ich kann den Klimawandel nicht deuten, genauso wie alle anderen. Aber wir haben im Grunde mit dem Umweltschutz, natürlich sind wir auch Umweltschützer. Und ich glaube, diese Diskussion, Öko oder nicht Öko, ich sag mal, wissen Sie, alle Bauern, die heute produzieren, machen das nach Gesetz und Recht. Und das ist der Rahmen, der da vorgegeben wird. Der wird kontrolliert. Und das ist eben die Produktion in Deutschland. Und das uns vorzuwerfen, dass wir nicht die Standards einhalten, wir haben uns immer an die Standards gehalten. Und wenn es neue Standards geht, haben wir uns auch versucht anzupassen. Aber diese Standards, die jetzt gesetzt werden, bedeutet einfach, und das ist einfach unser Thema, und da haben wir auch keine Lust mehr, dem im Grunde genommen immer nur uns hinzunehmen, das, was uns vorgelegt wird. Wir wollen eine Nachhaltigkeit in dem, was wir tun. Und das bedeutet auch, dass wir nicht mehr, ich sag mal, à la Bauer sucht Frau, sag ich mal, immer wieder in die Ecke gestellt werden, sondern wir wollen tatsächlich auch mal da wahrgenommen werden, wie die Produktion heute, was die Produktion heute leistet. Und die Produktion und das, was wir hier erzeugen, ist ein gutes Lebensmittel, von dem die Menschen leben können. Und das ist nachhaltig, das wissen wir inzwischen. Und ich sag mal, 93% der Lebensmittel kommen von uns, die konventionell produziert werden. Und ich sag mal, ich weiß nicht, wie groß der graue Bereich ist, der ökologisch aus dem Ausland kommt. Der ist auch nicht kontrollierbar. Und das ist genau die Frage. Wir reden darüber, dass alles besser wird. Aber ich sag mal so, da, wo die Graubereiche sind, da geht man ja gar nicht hin.
Was jetzt Herr Andresen gesagt hat, ein weiteres Stichwort sind ja EU-Subventionen. Inwieweit verschärfen die diese Situation? Wir haben, glaube ich, so zwischen 5 und 6 Milliarden Euro im Jahr Subventionen für die Landwirtschaft.
Über
6 Milliarden. Das ist im Haushalt der Europäischen Union, glaube ich, der größte Posten, anders als im Bundeshaushalt, wo der Sozialetat den größten Batzen einnimmt. Erschwert das die Probleme zu lösen in der Landwirtschaft?
Ja, natürlich. Wir haben seit Jahren eine Debatte, dass wir heute eine Subventionierung haben. Wer viel Hektar hat, dem wird gegeben. Wir geben heute die Masse des Geldes aus über die Fläche. Und das ist natürlich ein Unterschied, ob ich 80 Hektar, ich weiß nicht, wie viel Sie bewirtschaften, wir bewirtschaften zu Hause, meine Frau, 80 Hektar mal rund 300 Euro ist ein Unterschied. Oder ob ich 1500 Hektar bewirtschafte und kriege dafür auch 300 Euro. Ich glaube, es ist absurd, Ausgleichszahlung ist absurd, das noch irgendwo zu versuchen, der Gesellschaft zu erklären. Ich weiß, was gleich kommt, dann geht die Landwirtschaft endgültig gegen die Wand. Ich sag mal, mein Nachbar hat bewirtschaftet 40 Hektar, der kann, ja, der, ob das jetzt für ihn noch entscheidend ist, er muss sehen, dass er aus seiner Produktion sein Geld erwirtschaftet. Und der andere mit 1500 Hektar, das ist ein Geschäftsmodell. Wir erleben das. Ganz viele außerlandwirtschaftliche Investoren auf den Bodenmarkt drängen, im Osten Flächen kaufen. Die Aldi-Stiftung hat es gerade getan. Und erzielt, wenn man das rechnet, erzielt bei dieser Prämierung Europas eine 3%ige Verzinsung. Ich weiß nicht, ob wir als Agrarpolitik, liebe Kollegin Konnemann, dafür streiten sollten, dass die Aldi-Stiftung 3% Verzinsung auf den Boden macht, der in Bauernhand gehört.
Frau Konnemann, selbst wenn Sie schon vermuten, was Sie antwortet, aber kann das ja vielleicht selbst noch sagen. Viele in der Bevölkerung verstehen auch nicht, was eigentlich mit diesen, was das soll mit den EU-Subventionen. Müsste man das noch viel klarer machen oder müsste man vielleicht sogar umstrukturieren und das Fördermodell einfach umstellen? Gerade wird ja über die gemeinsame Agrarpolitik in der Europäischen Union wieder verhandelt. Der langfristige Haushalt steht an. Das wäre eine gute Gelegenheit.
Absolut. Also eine Förderung nach der Gießkanne hilft niemandem. Das ist oben keine Frage. Diese Flächenprämie ist in den 90er oder unter McSherry eingeführt worden, weit vor meiner Zeit. Übrigens dann auch verlängert worden.
Das
unter
war, McSherry war ein Kommissar
für Landwirtschaft. Ein Kommissar auf EU-Ebene. Ist dann unter Renate Künast verlängert worden. Das heißt, auch eine grüne Umwelt, eine grüne Landwirtschaftsministerin hat daran nichts verändert. Wir müssen zu einer gezielteren Förderung natürlich kommen. Das ist keine Frage. Und das kann nicht nur an Fläche festgemacht werden. Aber das wird es heute auch schon nicht mehr. Also das, was Sie Subventionen genannt haben, das nenne ich Direktzahlungen. Das ist dem Grunde nach keine Subvention, sondern ist ein Ausgleich für Einbußen, die unsere Landwirtinnen und Landwirte dadurch erzielen, dass sie bestimmte Vorgaben erfüllen müssen, die ihnen die sie daran begrenzen, das Höchstmögliche auch aus der Bewirtschaftung herauszuholen. Und das sind zum Beispiel heute schon Umweltleistungen etc. pp. Und dafür wird es als Ausgleich die Direktzahlung geben. Und wir haben jetzt die Herausforderung, wenn es um die Reform der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik geht, mit allen anderen EU-Mitgliedstaaten. Wir werden das nicht alleine entscheiden, aber mit allen EU-Mitgliedstaaten zu einem System zu kommen, dass eben nicht der außenlandwirtschaftliche Investor weiter daran partizipiert. Da sind wir vollkommen einer Meinung, sondern am Ende der aktive Betrieb.
Ja, wir haben über 80% haben wir auf der Fläche. Und wir, natürlich müssen wir in Zukunft dieses, was wir eben diskutiert haben, Umweltleistung, Tierwohlleistung,
die nicht verstärkt
werden und nicht
mehr 85% mache ich einen zweiten Versuch und einen zweiten Anlauf mit meiner voraussichtlich letzten Frage. Am kommenden Montag, am 2. Dezember, gibt es einen Gipfel, Landwirtschaftsgipfel bei der Kanzlerin. Was erwarten Sie da, was versprechen Sie sich davon?
Ich glaube, es wird eine Beteiligung von Landwirten gegeben, die vielleicht erst einmalig auch jetzt zustande kommt. Und ich hoffe, dass im Grunde die Verbände und auch wir im Grunde uns einig sind, dass wir die Landwirtschaft, die wir heute betreiben, auch in irgendeiner Form weitergeht. Weil letztendlich die Landwirte brauchen Investitionssicherheit. Das ist ganz wichtig. Sonst kann sie sich nicht weiterentwickeln. Und wir brauchen, um letztendlich eine Weiterentwicklung von der Regierung auch zu unterstützen zu lassen, auch mehr oder weniger mehr Zuspruch von der Bevölkerung. Und das ist ganz wichtig, dass wir das erreichen. Und das kann vielleicht Frau Merkel auch uns vielleicht mal als Signal senden, dass die Landwirtschaft auch da sich in der Mitte der Gesellschaft befindet. Und wir stellen den Rückgrat ihrer Partei auch unter anderem dar. Und darum geht es ja auch, dass wir die Mitte der Gesellschaft mitnehmen.
Aber Zuspruch werden Sie nur bekommen, wenn Sie das Grundwasser nicht ruinieren.
Aber das brauchen wir mit wissenschaftlichen Fakten belegt, unabhängig davon. Nein, das ist nicht belegt. Und das widerspreche ich nochmal ganz deutlich. Nein, das
stimmt. Wir haben einen
Sie sind auf dem Auge blind.
Dann benennen Sie mir mal die Nitratbelastung durch diese Kläranlagen und durch das Abwasser.
Gut, das war jetzt am Anfang der Sendung schon. Wir haben da die Argumente schon ausgetauscht. Sie könnten ja, Vorschlag von mir, das am kommenden Montag im Kanzleramt weiterführen als Diskussion. Ich bedanke mich, dass Sie da waren. Hat mich gefreut.
Lebhafte
Diskussion, etwas, was ja auch alle Menschen betrifft, weil alle sich gesund ernähren wollen. Liebe Zuschauer, es folgt Phoenix der Tag mit Thomas Bade. Die Themen unter anderem das Treffen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Stichwort Hirntod der NATO und Neues zur Situation in Hongkong. Ein Hinweis auf den kommenden Samstag bei Phoenix. Der AfD-Parteitag entscheidet über eine neue Parteispitze. Bei der SPD tut dies die Basis. Beides am Samstag und beides bei Phoenix live ab 10 Uhr. Bleiben Sie bei uns.